Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Briefen an die Philipper und Kolosser und entdecken Christus als den, der Himmel und Erde vereint. Anhand von Paulus' Wirken sehen wir, wie Glaube, Hoffnung und Auftrag die Gemeinde damals wie heute prägen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Seid willkommen, ihr Lieben, die ihr alle wieder mit uns seid bei diesem Gespräch über die Bibeltexte aus dem Kolosserbrief. Diesmal hauptsächlich, aber nicht nur. Wir werden uns auch in anderen Paulustexten bewegen. Ich bin hier gemeinsam mit Helmut, mit Esther, mit Thomas. Ich freue mich auf unser gemeinsames Gespräch und möchte es mit einem Gebet beginnen. Unser treuer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir für den Apostel Paulus, den du inspiriert hast, solche Dinge zu schreiben und dass das so wertvoll ist für deine Gemeinde über Jahrtausende hinweg. Lieber Gott, sei auch jetzt mit uns, gib uns du Einsicht und auch die rechte innere Einstellung, damit wir aus dem Wort, das du deinem Apostel gegeben hast, wirklich lernen können. Im Namen Jesu bitten wir es. Amen.
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 Gut, also Jesus, der das Ebenbild Gottes ist, das ist so das Thema in unserem heutigen Text. Und ich hätte das gern so gemacht, dass wir die Texte, die da angegeben sind, wirklich auch lesen und miteinander vergleichen. Lieber Thomas, darf ich dich in die Genesis bitten? Da geht es mal um die Erschaffung des Menschen, Kapitel 1, 26 und 27. Esther, sei du bitte im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und du, Helmut, im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. 1. Korinther 15, Vers 49. 2. Korinther 3, Vers 18. Und ich selber lese dann aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 10. Bitte, Thomas, in der Reihenfolge, schieß mal los.
Genesis, 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26 und 27. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.
Danke, ja.
1. Korinther 15, Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen.
Und ich lese in 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist.
Okay, ihr merkt schon, was so das gemeinsame Konzept ist, nicht? Da geht es um die Frage des Bildes, des Ebenbildes. Ich habe auch noch einen Text in Hebräer Kapitel 10, Vers 1. Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Alle Jahre muss man opfern, immer einerlei Opfer, und es kann doch nicht die da opfern vollkommen machen. Also der Schatten wäre jetzt das Bild sozusagen, nicht das Ebenbild. Und wenn wir jetzt dann sagen, Jesus ist das Ebenbild Gottes und wir haben all diese anderen Bilder, die wir da jetzt genannt haben in den Texten, was nehmen wir daraus? Inwiefern kann das erhellen oder ist es sowieso ganz anders und die Sache, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist, ist nochmal ganz was anderes? Das ist die Frage, die hier gestellt wird.
Das ist ja eigentlich eine christologische Frage, um die es hier geht. Und gerade auch diese Frage nach dem Bild Gottes, ja, was bedeutet das jetzt genau? Da gibt es die verschiedensten Konzepte und verschiedene Ideen. Manche würden jetzt sagen, okay, das ist vielleicht die Fähigkeit, so wie wir sehen können, kann Gott auch sehen und reden, kann er reden. Und ja, aber Tiere können ja auch sehen und Geräusche von sich geben. Also wir merken, als Gott hier am Anfang den Menschen schuf nach seinem Bild, was kennzeichnet Gott? Ja, das ist am Ende sein Charakter. Ja, er ist heilig, er ist gerecht, er ist gut und er hat den Menschen auch am Anfang heilig, gerecht und gut gemacht. Da war keine Sünde in ihm. Da war auch kein, da war nur pure echte Liebe. Mhm. Aber dieses Bild Gottes ist ein Stück weit durch den Sündenfall demoliert. Mhm. Das hat einen Schaden gekriegt. Das ist nicht komplett verschwunden, aber es hat einen Schaden gekriegt. Und das ist ja das, was auch dann die nächsten Generationen bekommen. Darum lesen wir dann da in Kapitel 5 bei der Chronologie, dass dann Gott zwar den Menschen nach seinem Bild gemacht hat, aber
Adam erzeugt den Seth.
Und der ist ihm gleich.
Nach seinem Bild, nicht mehr
genau.
Nach dem
Bild. Und darum meisten die Texte, die wir gelesen haben, und dazu passt ja eigentlich auch noch der Text aus dem Römerbrief gut, dass alle gesündigt haben und nicht diese Herrlichkeit Gottes erlangen. Dieses Bild Gottes ist nicht mehr da. Aber das ist das Ziel des Erlösungsplanes, dass wir da wieder hinkommen.
Und Jesus hat das aber. Ja. Könnte man sagen, Jesus hat dieses Ebenbild noch viel, das würde ich jetzt einwerfen, noch viel stärker als Adam. Ich meine, Paulus macht ja den Vergleich zwischen dem ersten und dem zweiten Adam. Aber ist da nicht nochmal ein qualitativer Unterschied?
Mhm. Sicher.
Also wenn Jesus Bild Gottes ist, das ist nochmal was ganz anderes.
Mhm. Ich meine, hier in dem Text, den ich gelesen habe, wird ja schon versucht, das, was kaputt gegangen ist, wiederherzustellen. Mhm. Also es war ja am Anfang, war es ja nicht so, dass das nötig war, weil der Mensch ja gleich heilig war, wie der denn gemacht hat, weil Gott das so wollte. Aber dadurch, dass er in Sünde gefallen ist, ist es jetzt wieder notwendig, wieder in sein Bild umgestaltet zu werden. Das ist dieser Prozess.
In Bezug auf uns Menschen, genau. Also bei uns geht es darum, dass das Ebenbild Gottes wiederhergestellt wird.
Ja.
Gehen wir gleich weiter. Darf ich dich, Thomas, wieder bitten für Matthäus 11, Vers 27 und dich, Esther, für Johannes 1. Du kriegst mehrere Verse im ersten Kapitel des Johannes. Aber hören wir zuerst den Thomas.
Ja, Matthäus 11, 27. Ja. Hier spricht Jesus, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will.
Also das ist schon eine ganz starke Enge der Verbindung, die Jesus da aufzeigt.
Ja.
Die für uns ja gar nicht, also wenn wir vorhin gesagt haben, unser Ebenbild Gottes soll wiederhergestellt werden, trotzdem weiß ich nicht, oder ich glaube schon eigentlich, ich glaube ich nicht, muss ich sagen, trotzdem glaube ich nicht, dass wir das vergleichen können mit der Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hat. Jesus sagt ja, spricht von seinem Vater, er spricht immer von meinem Vater und von eurem Vater. Er sagt nie unser Vater. Die Vaterbeziehung, die Jesus zu Gott hat, ist nicht dieselbe, die wir zu Gott haben. Das Einzige, wo er unser Vater sagt, ist, wenn er uns das Gebet beibringt.
Genau.
Da sagt er, so sollt ihr beten, unser Vater. Aber er sagt nie als Jesus selber, und da kommt dann Gott und da kommen dann die anderen Menschen und er sagt, das ist jetzt unser Vater, sagt er nicht. Er macht seine Beziehung von so etwas Speziellem.
Ja. Und das war ja nicht einmal in der Vollkommenheit so. Also daran hat sich ja der Teufel gestört, dass der Vater und Sohn Geheimnisse hatten, die sie mit ihm nicht geteilt haben.
Genau, ganz genau, das ist die Beobachtung. Jetzt kommt Esther mit Johannes 1. Kannst du uns die ersten beiden Verse geben?
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott.
Und Objekt war das Subjekt. Das ist so gemeint. Und Gott war das Wort. Das Wort war göttlich.
Das Wort war Gott. Es ist in beide Richtungen möglich.
Ja, genau. Ja. Aber so ist es gemeint vom Urtext her. Jetzt nimm noch dazu den Vers 14.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Damit ist geklärt, wer das Wort ist, was Johannes damit meint, nicht? Das ist ganz klar jetzt durch diesen Vers. Und jetzt kommt der Vers, auf den alles hinausläuft, nämlich Vers 18.
Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben.
Das ist interessant, da wird übersetzt der eingeborene Sohn und das haben auch die meisten Bibeln so. Mhm. Es gibt tatsächlich Handschriften, die dann hier den Begriff haben, homonogenes Theos, der eingeborene Gott. Mhm. Ja. Der hat in uns verkündigt. Das ist auch interessant an der Stelle. Jetzt, warum ist Gott Mensch geworden? Warum ist Jesus Mensch geworden? Nicht, wir werden sagen, weil er unser Erlöser ist, weil er durch seinen Tod und seine Auferstehung eben uns von unseren Sünden erlöst, uns den Himmel aufsperrt, weil er uns durch sein Leben ein Vorbild gegeben hat. Mhm. Und jetzt kommt dieser eine Punkt hier in Vers 18 geäußert und den bedenken wir, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht so häufig. Mhm. Er ist gekommen, um uns den Vater zu offenbaren. Und er kann das offensichtlich in einer Weise, wie niemand sonst das kann. Ist das das Geheimnis, warum es kein Engel sein durfte? Mhm. Ja. Warum Jesus das machen musste?
Mhm. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, dass es eben auch nicht einfach ein gezeugtes Wesen sein durfte, sondern es sollte tatsächlich Gott selbst sein. Der Vers hier, Vers 18, spricht ja nicht nur darum, dass niemand Gott je gesehen hat, sondern dass der Sohn uns quasi Aufschluss über ihn gegeben hat. Da kommt dann auch dieses Wort Exegesato mit hinein. Er gibt uns eine Exegese, wenn man so will. Also eine Erklärung, eine Auslegung, wie der Vater wirklich ist. Mhm. Und darum kommen ja dann noch weitere Texte in Kapitel 14 und so weiter. Ja. Ich und der Vater sind eins. Und wer mich sieht, der sieht den Vater.
Genau.
Also da stellt sich dann schon die Frage, also entweder, ich übertreibe es jetzt mal so schwarz-weiß, entweder spricht hier jemand, der ist nicht ganz klar im Sinne, oder es ist so. Mhm. Weil kein Mensch kann das von sich behaupten, oder?
Also, jetzt haben wir das ziemlich gut, glaube ich, herausgebracht. Und jetzt schaut euch mal den Paulus an. Jetzt gehen wir in den Kolosserbrief. Jetzt schaut euch mal den Paulus an, wie der Paulus von dem redet. Hm. Ja, das ist Kolosser 1, 15 bis 17. Helmut, du, bitte.
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm.
Es gibt Bibelwissenschaftler, die dann behaupten, das ist zum Beispiel ein Hymnus. Das ist ein Lied, das man gesungen hat in der Urgemeinde. Ja. Es ist so eine Art Credo, nicht? Das sozusagen in dir ein Stück nach dem anderen abgehandelt wird. Und das beginnt mit diesem Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und dann heißt es hier, der Erstgeborene vor allen Geschöpfen. Wie muss man das jetzt verstehen? Natürlich ist Jesus geboren worden, nicht? Das ist klar. Aber wie muss man das grundsätzlich verstehen in Bezug auf Jesus und seine Gottheit und so?
Das Problem an diesem Vers ist, dass er tatsächlich oft falsch verstanden wird. Also manche glauben ja wirklich, dass es hier, dass auch er erschaffen wurde. Mhm. Und die, die das nicht glauben, da gibt es noch eine zweite Abspaltung, die sagen, ja, er ist tatsächlich auch geboren worden. Aber da gibt es Texte, die das noch deutlicher aussagen. Wenn wir zum Beispiel an den Text in Hebräer 7 denken, da wird Jesus mit Melchisedek verglichen und da wird gesagt, er ist ohne Vater, er ist ohne Mutter und ohne Anfang von Tagen. Mhm. Also von daher kann man ausschließen, dass das hier nicht damit gemeint ist, dass Jesus hier einen Anfang hat, wo er geboren wurde.
Vielleicht, ja, bitte.
Und diese ganze Geschichte mit der Jungfrauengeburt, die beweist das ja. Ja, das kann nicht gezeugt sein. Das muss etwas sein, was gekommen ist, was in Maria gelegt wurde. Ja. Ja, also das ist eben nicht es ist nicht geboren im Sinne von entstanden in diesem Moment, in diesem Leib dieser Frau. Ja. Ja.
Der Ausdruck Erstgeborener, versuchen wir den mal zu verstehen. Mhm. Ja. Das ist wichtig, weil natürlich drückt das im gesamtbiblischen Zusammenhang aus, es gibt einen Erstgeborenen, dem werden gewisse Verantwortungen übergeben. Was hat der Erstgeborene für Verantwortung? Mhm. Ich nehme das alles aus der biblischen Geschichte, es gibt auch Texte dazu. Die erste Verantwortung ist, er kriegt materielle Verantwortung, weil er das doppelte Erbe hat. Also aufgedröselt bedeutet das, das sind, was weiß ich, drei Kinder, der Erstgeborene kriegt den doppelten Teil, das wird also dann geviertelt, zwei Viertel kriegt der Erstgeborene, dann gibt es ein Viertel für den, ein Viertel für den. Das ist die Grundidee. Die zweite Idee ist, der Erstgeborene hat das Priesteramt, also die geistliche Verantwortung für die Familie. Mhm. Nicht? Und die dritte Idee ist, er wird der Führer der Sippe. Der Erstgeborene hat also diese Aufgaben. Und manchmal kommt es in der Bibel vor, dass der Erstgeborene, den Gott dann bestimmt zum Erstgeborenen, nicht der Erstgeborene ist. Beispiel David.
Ja, der Jüngste, ja.
Beispiel David. Oder die Vertauschung der Ephraim und Manasse. Mhm, genau.
Oder Jakob und Esau.
Ja, oder dass Josef das doppelte Erstgeburtsrecht bekommt. Nicht? Mhm. Also Jakob und Esau. Es gibt also lauter so Themen, wo man merkt, das mit der Erstgeburt ist zwar abgeleitet von dem Ältesten, dem Erstgeborenen, aber es gilt als eigenes Recht. Und Jesus kriegt jetzt dieses Recht. Er kriegt dieses Recht. Er kriegt die ganze Menschheit zum Erbe. Er ist der Priester für alles und er ist der König über alles. Aus diesem Ausdruck sollte man nicht ableiten, dass Jesus ein Geschöpf ist. Als zweite Person der Gottheit. Das wäre ein Missverständnis. Ja. Aber das ist einfach ein anthropomorpher Ausdruck hier, menschlicher Ausdruck. Und der Paulus nimmt das und sagt, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, da macht er ihn zum Gott. Dann sagt er, der Erstgeborene vor allen Kreaturen, der hat alle Rechte. Er ist der König, er ist der Priester. Ihm gehört alles, vor allen Geschöpfen. Mhm. Und denn durch ihn ist alles geschaffen. Und das ist jetzt auch schwierig. Wenn Jesus ein Geschöpf wäre, wie sollte durch ihn alles geschaffen sein? Also das ist ja eine göttliche Eigenschaft. Und da dreht sich alles um das. Also für mich ist das ist ein wunderbares Geheimnis, das er hier ausspricht. Nicht? Alles, Himmel auf Erden, das Sichtbare und Unsichtbare, von ihm geschaffen. Was ist das Unsichtbare? Throne oder Herrschaften, da redet er über die Engel. Fürstentümer, Obrigkeiten, alles hat er geschaffen. Alles durch ihn, zu ihm. Er ist vor allem, alles besteht in ihm. Also hier reden wir nicht von einer Kreatur, hier reden wir von Gott.
Ja. Und es ist ja durchwegs auch ein Ausdruck, den wir heute auch verwenden. Wir haben seit kurzem eine neue Musiklehrerin im Bogi. Da könnte man auch sagen, die Rabea ist für uns neu als Musiklehrerin geboren, ohne dass sie geboren wurde, einfach weil sie in dem Amt eingesetzt wurde.
Ja. So, also Bildersprache.
Ganz genau. Genau, aber da merken wir, wie schnell das passieren kann, dass halt gewisse Begriffe gefüllt werden, obwohl sie das ja gar nicht meinen. Ja, gerade wenn es hier von Erstgeborenen die Rede ist und dann hört man eher so dieses Geboren und Prototokos und so, das sind ja diese Begriffe im Griechischen dann, oder Monogenes vor allem wäre das.
Einziggeborene.
Dann denkt man halt gleich nach unserem Sprachgebrauch, da muss er einen Anfang haben. Als Mensch hat er einen, ja. Gab eine gewisse Zeit, aber auch noch nicht Mensch. Als Mensch hat er einen Anfang. Aber als Wesen an sich und seine Existenz, da gibt uns die Bibel eindeutig den Hinweis, er hat keinen Anfang.
Er hat keinen Anfang, ja. Die Geschichte mit Melchisedek, die du genannt hast, ist ja auch interessant. Natürlich wird in der Geschichte von Abraham Melchisedek einfach als Mensch dargestellt. Ein Mensch, ein Priester Gottes des Höchsten. Aber weil dort kein Stammbaum von ihm vorkommt, sagt jetzt Paulus in seiner Argumentation, er hat kein Vater, keine Mutter, keine Herkunft und so weiter. Und vergleicht dadurch Melchisedek in seinem Priestertum mit dem Priestertum Jesu. Der ja auch, Jesus ist ja kein Levit. Jesus stammt ja nicht von Aaron ab. Aber das ist so die Schriftgelehrten-Tendenz, die wir bei Paulus da haben, wo er sich dann eben in dieser Form dann immer betätigt. Gut, gehen wir weiter. Das Haupt des Leibes der Gemeinde. Also das mit dem Haupt ist, glaube ich, nicht so schwierig zu verstehen, lesen wir aber in Bezug auf dieses ganze Gleichnis im Korintherbrief. 1. Korinther 12. Das ist ein ziemlich satter Text, ich finde aber, er sollte ganz gelesen werden, einfach damit er mal im Raum steht. Könnt ihr euch das teilen, Thomas und Esther? Von 12 bis 27?
Also von 1. Korinther 12 ab Vers 12. Passt, okay, also ich fange einfach mal an. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl sie viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knecht oder Freier, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Und wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauch dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauch euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und unser wenig anständiger erhalten umso größere Anständigkeit.
Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gäbe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung verschiedener Sprachen. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen.
Ja, dann der Weg der Liebe ist, nicht? Das kommt dann im 13. Kapitel. Gut, also es ist klar, dass Christus, Jesus Christus in den Texten des Apostels Paulus immer wiederum als Haupt der Gemeinde bezeichnet wird. Das sind diese Texte, die hier angegeben sind, Epheser 1, 22, Kolosser 2, 10 und so weiter. Sogar Epheser 5, 23. Mhm. Ist immer Jesus Christus das Haupt der Gemeinde. Jetzt, das Haupt ist bei Paulus offensichtlich der erste Teil des Bildes, da habe ich die Gemeinde, da habe ich das Haupt der Gemeinde und dann habe ich die Gemeinde dargestellt als Leib und Glieder, von denen aber Jesus das Haupt ist. Wir sind es nicht. Mhm. Prediger sind nicht das Haupt der Gemeinde. Vorsteher auch nicht. Also das ist eindeutig Jesus, aber wir sind alle Glieder. Wie sehr beschäftigt uns das Bild und wie die Glieder aufeinander Rücksicht nehmen, vor allem im Hinblick darauf, dass Jesus unser Haupt ist. Was assoziieren diese Bilder bei euch?
Es assoziiert, dass wenn Jesus das Haupt ist, dann darf er auch Aufträge geben an jedes Glied. Und ohne dass das Glied nachfragt, wird es erledigt. Also weil Gott es einfach will. So wie wir mit unserem Kopf unsere Glieder steuern, darf uns auch Jesus steuern. Aber natürlich, da kommt einiges mit durch. Also da kommen nachher die Fragen auf, ja, aber was ist jetzt mit meinem Kopf? Muss es immer genauso sein, wie Jesus will? Das Bild ist aber ganz klar gesprochen. Ja.
Das Verhältnis der Glieder untereinander.
Das
ist nämlich interessant, dass Paulus auf das hier sehr stark eingeht, nicht? Aber das Verhältnis der Glieder untereinander. Wenn er das so bezeichnet, das eine Glied hat mehr Ehre als das andere, dann sagt die Schwächsten haben die größte Ehre.
Das ist spannend.
Ja. Da bricht dann die Diktatur der Schwachen aus. Mhm. Und was haben wir noch für Probleme hier? Also das ist durchaus ein interessantes Bild, finde ich, das mit dem Leib. Und dass das die Gemeinde darstellt.
Also nicht umsonst sagt man ja dann, wenn jemand enthauptet wird, dann ist das Leben zu Ende.
Ja.
Du kannst durchaus keine Arme mehr haben, keine Beine, es geht noch irgendwie, aber wenn das Haupt aber ist, geht es nicht mehr. Und deswegen ist auch dieses Bild hier da, wenn Christus, er hat quasi die Gemeinde gegründet, es ist seine Gemeinde, es ist sein Werk, er hat es angefangen, er wird es auch vollenden. Und das kann einen so ein bisschen auch vielleicht ja beruhigen. Man kann ja nicht die ganze Last auf sich tragen. Ja, auf sich nehmen, bei all den Herausforderungen, die manchmal auch eine Gemeinde mit sich bringt. Er spricht ja hier von der Gemeinde, ja, und von der Situation, die man da manchmal hat, wie dann die Glieder miteinander umgehen. Und dann vielleicht tatsächlich auch manchmal vergessen, hey, da gibt's doch das Haupt und da gibt es eine Hauptsache. Und die sollte man nicht aus den Augen verlieren.
Ja, also Jesus als Haupt, das muss mir immer vor Augen sein. Also er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, damit haben wir praktisch angefangen. Er ist der, der die göttliche Denkungsart sozusagen der Gemeinde erklärt, der uns auch das Wesen, den Charakter Gottes erklärt. Und deshalb sollen wir alle auf ihn schauen, auf ihn hören, denn er ist unser Haupt und er bestimmt uns, nämlich das Bild, das du genommen hast, nicht er sagt uns letztlich, wo es lang geht. Mhm. Und das Verhältnis, das wir untereinander pflegen, muss dem, dass Jesus unser Haupt ist, vollkommen untergeordnet sein.
Ja, sicher.
Ich werde auch nicht mit einer meiner Hände die andere bekämpfen oder so irgendwie. Ja. Außer ich mache wieder mal ein Blödsinn und mache irgendeinen Unfall. Aber das ist menschlich. Dem lieben Gott passiert das nicht. Der macht keine Unfälle mit seinem Leib. Nicht? Gut. Nehmen wir Kolosser 1, wo wir aufgehört haben, Vers 17. Da hat es geheißen, er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und dann kommt eben diese Sache mit dem Haupt nochmal. Vers 18. Kannst du das lesen, Helmut?
Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei.
Okay. Also da haben wir jetzt einen interessanten Punkt, weil der Erstgeborene wieder auftaucht. Habt ihr das? In 15 war der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Und jetzt heißt es, der Erstgeborene von den Toten. Was bedeutet das jetzt wieder? Also, Esther, dich hebt gerade. Also.
Ja, na sag du, naja, ich denke noch.
Uns hilft durchaus dieser Vers 18 auch so ein Stück weit zu verstehen, was ist mit Erstgeborener gemeint. Also, er war ja nicht der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und hier, das merken wir ja, sowohl im Neuen Testament als auch im Alten Testament. Ja. Also kann das nicht wirklich diese Bedeutung haben, ja, dass er einen Anfang hat in diesem Sinne. Ja. Aber es geht hier um diese Vorrangstellung. Ja. Es ist erneut dieser besondere Ehrentitel. Und wenn er nicht auferstanden wäre, das würde man sich ja gar nicht ausmalen, was das bedeutet hätte.
Also könnte man das so sagen, nicht, wenn er nicht auferstanden wäre, was wäre dann mit den anderen Auferstehungen?
Sie wären nicht gültig. Nicht
das, hängt ja alles dann in der Luft. Im Prinzip stehen die ja alle deshalb auf, weil er einmal auferstehen wird.
Ja, ja, und er ist der den zweiten Tod besiegt hat. Das hat sonst keiner müssen. Und weil er den zweiten Tod besiegt hat, ist er in gewisser Weise schon der Erstgeborene der Toten.
Ja. Ja, der zweite Tod wird beschrieben, weil du das gerade reinbringst, im Buch Offenbarung und wird dort dargestellt als Tod des Todes. Kennt ihr das, die Geschichte in der Offenbarung? Wo es dargestellt wird, nicht? Das Gericht und dann heißt es und dann müssen alle auftreten und so weiter. Und am Ende wird sogar der Tod sterben. Das ist der Tod des Todes, der andere Tod, der zweite Tod. Das heißt also, Jesus hat all diese Dinge durchwandert und ist sogar dort gewesen, wo am Ende der Tod aufhören wird. Denn wenn der Tod gestorben ist, dann ist das Ende des Todes.
Ja, der Tod und sein Reich werden ja auch in den feurigen Pool
geworfen.
Genau,
an diese Stelle geht's.
Das noch einmal.
Das ist genau der Punkt. Das ist Offenbarung 20 ist es, ja. Kann man dort nachlesen. Der Tod des Todes findet statt, dadurch, dass die alle dort enden. Und Jesus ist da praktisch überall durchgegangen und war überall mit dabei, aber eben als Unschuldiger. Darum konnte ihm das alles nichts anhaben. Und er schaut zu, wie der Tod stirbt. Und das ist das, was du meinst, nicht mit, er hat den zweiten Tod besiegt. Er schaut zu, wie der Tod stirbt. Das ist schon eine gewaltige Sache.
Ja.
Und deshalb ist er der Erstgeborene von den Toten, wie es hier heißt. Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, der hat den Anfang und ist der Erstgeborene von den Toten, damit er überall die höchste Stellung habe, mehr oder weniger, so müsste ich das verstehen, damit er überall die höchste Stellung hat. Gut.
Aber in der Lektion so dieses Bild eines kosmischen Klebstoffs, also bei ihm läuft alles zusammen und er hält alles zusammen. Mhm. Also wenn er das Haupt ist, hält er auch die Gemeinde zusammen und sorgt dafür, dass alles funktioniert.
Alles besteht.
Weil ohne Haupt wären die Glieder nichts. Ja. Und so auch hier, ja, der Erstgeborene von den Toten, der Erste von der Schöpfung und so weiter.
Ja, und der ist auch historisch vor und zurück immer da und so. Also das ist schon in alle Richtungen, in alle Dimensionen das Zentrum.
Ja, ich wollte nur sagen, und das ist auch spannend hier, dass er ja auch nicht so auferweckt wird, wie ein Mensch auferweckt wurde. Er hat das Leben gegeben und hat es dann auch wieder genommen, weil als Gott konnte er so gar nicht sterben. Das ist gar nicht möglich, weil er auch der Erstgeborene ist. Also der Engel kommt rund und sagt, der Vater ruft dich. Aber hier findet nicht eine ähnliche Auferstehung statt, wie bei uns Menschen stattfindet, ja. Also Gott gibt das Leben und nimmt es dann auch wieder.
Es ist diese Stelle im Johannesevangelium, auf die du anspielst, das ist Johannes 10, nicht, wo er sagt, ich gebe mein Leben freiwillig. und ich nehme es wieder. Niemand kann es mir wegnehmen. Also wenn du das so nimmst, und ich tendiere auch dazu, dass ich so nehme, dann konnte eigentlich niemand Jesus umbringen, außer weil er es zugelassen hat.
Ja.
Und ein Weit sagt ja nicht, während er hier im Grab liegt, als Mensch tot, lenkt er weiter die Geschicke des Universums, weil er als Gott eben der ist, in dem alles besteht. Und keiner von uns kann das wirklich erklären. Das können wir alles jetzt nur so nehmen. Ja, das hat alles einen gewissen Stil, einen gewissen Sinn, aber wirklich erklären können wir das nicht.
Mir ist jetzt dieser Moment eingefallen am Kreuz, wo er sagt, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Es ist wie, wenn er da diese Verbindung uns allen zeigen will. Also Gott nimmt seinen Geist, der dort quasi weiter. Also er gibt sich zu Gott in dem Moment. Und damit ist es nicht mehr der menschliche Körper, der jetzt stirbt, sondern...
Das ist wirklich schwer zu begreifen.
Also dieser Satz einfach, dieses ich lege meinen Geist in deine Hände. Ich habe mich schon so oft gefragt, warum sagt er das so genau? Und jetzt, vielleicht auch einfach, um diese Verbindung mit Gott zu zeigen, die nicht stirbt in diesem Moment.
Die nicht stirbt, ja. Und jetzt kommen wir zu der Klimax. Für mich ist das die Klimax hier in Kapitel 1 im Kolosserbrief, Vers 19 und 20. Es ist das Wohlgefallen gewesen. Thomas, du bist wieder.
Gell? Kann ich ja. Kolosser 1, 19 und 20. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist.
Also, als mir das zum ersten Mal richtig bewusst wurde, ich kann mich noch daran erinnern, als junger Mensch, da habe ich mir damals gedacht, das ist ja einfach unglaublich. Nicht? Also, dass in ihm alle Fülle wohnen soll, das ist ja noch klar, oder? Damit hat niemand ein Problem. Aber was dann beschrieben ist, alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst. Und dann steht da, es sei auf Erden oder im Himmel. Und da frage ich lieber Apostel Paulus, woran denkst du da? Was ist das, was du da vor Augen hast? Es sei auf Erden, ja, das leuchtet uns auch noch ein, ja, nicht? Oder im Himmel, wieso sagt er das so? Damit, dass er Frieden macht durch das Blut an seinem Kreuz, durch sich selbst. Frieden zwischen wem? Mit wem? Also wie versteht er das?
Ja, die Erdengeschichte ist leichter und dennoch sehen wir, dass der große Kampf ja auch im Himmel stattgefunden hat. Und durch das Herabschauen auf das, was Jesus am Kreuz getan hat, da war es ja dann letztlich auch dem letzten Himmelsbürger klar, was hier gewonnen wurde. Denn wir haben ja hier dann noch einmal diese Szene in Offenbarung, wo ist das, in Offenbarung 19, in Offenbarung 12, wo dieser Kampf dann endgültig geschieht, wo der Feind ein für alle Mal aus dem Himmel verbannt wird, weil das Kreuz das sichtbar gemacht hat, wohin das Böse führt. Und somit ist mit dem Kreuzesgeschehen auch der Himmel versöhnt worden. Und deswegen kann man das schon nachvollziehen, was da passiert, weil im Himmel der große Kampf ja angefangen hat und hier dann auch sein Ende findet durch das, was Jesus am Kreuz tut.
Das heißt, wenn wir über die Erlösungsgeschichte nachdenken, dann ist die Erlösungsgeschichte, dass der Mensch erlöst wird, ein Aspekt. Aber das Ganze geht ja noch viel weiter. Für Gott steht ja noch viel, viel mehr auf dem Spiel. Im Grunde genommen geht es für Gott darum, dass er im ganzen Universum Ruhe schafft, aufgrund der Probleme, die Luzifer sozusagen aufgebracht hat und mit denen er die himmlischen Wesen, wenn ich das so ausdrücken kann, sozusagen in Zweifel gestürzt hat. Er hat ja große Unruhe angerichtet und das wird auch gelöst dadurch, dass Jesus am Kreuz hängt. Dass also hier auch die Fragen beantwortet werden, die sich vielleicht die himmlischen Wesen alle gestellt haben aufgrund der ganzen Intrigen, die Satan losgelassen hat und so weiter. Das kann man sich so vorstellen.
Ich finde das so interessant, weil normalerweise, wenn jemand stirbt, ist nachher nicht Friede. Also dann ist Krieg. Mhm. Wenn irgendwie. Und das ist so diese Umkehrung. Ja, Jesus stirbt und dadurch hat er Frieden gemacht. Also ich, für mich ist das immer so interessant, wenn Gottes Konzept und Gott, das ganze System ganz anders funktioniert als wir Menschen auf dieser Erde.
Ist das, was du da sagst? Erklär mir das noch mehr. Wie kommt der Friede aus dem Tod Jesu für den Himmel? Was wird da klar gemacht? Denkt man an die Stelle, die wir schon im Johannesevangelium gelesen haben, Kapitel 1, Vers 18.
Er spricht hier in Vers 20 von dieser Versöhnung, ne? Mit sich selbst. Und er zeigt dadurch auch seine erstaunliche Gerechtigkeit.
Und wozu er bereit ist.
Ja.
Wozu er bereit ist. Ich meine, so wie der Teufel den Gott darstellt, ist ja Gott selbstsüchtig. Man müsste unversöhnlich, ja, nicht wohlwollend, nicht das Beste wollen für seine Geschöpfe. Mhm. Und da hast du jemanden, der sozusagen die Stelle Gottes jetzt vertritt, der Sohn Gottes, der auf diese Welt kommt, und der lässt sich umbringen. Mhm. Und nichts von dem, was der Teufel sagt über Gott, wie er sein soll, nichts kann man sehen, sondern immer nur das Gegenteil. Und der Tod Jesu zeigt ihnen, was passiert, wenn sie wirklich den Teufel werken lassen, wenn sie den werken lassen und werken, der wird auch Gott umbringen, wenn er kann. Mhm. Und das, glaube ich, hat viel, viel Zweifel weggenommen im Himmel. Und hat den Leuten gezeigt, Gott kann den nicht weiter werken lassen. Mhm. Und dadurch entsteht Einigkeit. Der Tod Jesu hat Einigkeit gebracht im Himmel. Und für uns Menschen bedeutet das, dass auch wir durch den Tod Jesu sehen können, wie Gott es wirklich mit uns meint. Und dass das eben eine sehr wohlwollende Haltung ist, die Gott zu uns hat. Und mit diesem Verständnis ist der Teufel plötzlich ein besiegter Feind. Und so entsteht auch zwischen Gott und uns eine Einigkeit. Und das ist, glaube ich, der Frieden, von dem hier die Rede ist.
Was hier auch spannend ist, es ist von niemand sonst ein Beitrag dabei. Weder ein Engel noch ein Mensch kann da irgendwas dazu tun, dass das besser macht. Es macht Jesus und der Vater allein an dieser Stelle.
Weil sie ihren Charakter rechtfertigen müssen, angesichts der Anklagen, die der Teufel bringt. Ja. Und da denkst du wieder, Paulus, du hast nur ein paar Sätze und legst das einfach so hin. Und wir haben dann Jahrhunderte Zeit, darüber nachzudenken. So ist es. Ich bin immer sehr beeindruckt.
Kleine Fußnote, es ist sogar ein ganzer Satz hier im Griechischen.
Du hast da die Anmerkung. Es ist ein ganzer Satz.
Von Vers 9 bis was ist das hier? Vers 20 ist ein Satz im
Griechischen. Ja, das ist unglaublich bei ihm. Gut, ich danke euch. Wollen wir an dieser Stelle innehalten? Wollen wir dem lieben Gott dankbar sein dafür, dass er seinen Sohn geschickt hat, denn das ist die Botschaft jetzt im Kolosserbrief, ganz am Anfang. Gott hat seinen Sohn geschickt und dieser, sein Sohn, hat Frieden gemacht. Frieden zwischen Gott und seinen Geschöpfen, Frieden sogar zwischen den Sündern, die bereuen wollen und sich dem lieben Gott anvertrauen wollen, und Gott, der sie retten will. Frieden einfach. Und wenn man die Welt von der Warte aus sehen kann, dann sind wir auch hoffnungsvoll und stark in schwierigen und unruhigen Zeiten. Nicht? Egal was ist, unser Gott ist mächtiger und stärker. Er hat sogar den Teufel besiegt. Was können uns also Menschen tun? Lieber Thomas, betest du mit uns am Ende?
Danke. Das mache ich. Allmächtiger Gott, was wir hier studiert haben, das, ja, jedes Mal neu können wir darüber staunen. Über deine Größe, über deine Güte, über deine Liebe, über deine Gnade und deine Gerechtigkeit. Du bist Mensch geworden, um dein Leben zu geben als Lösegeld für uns. Du hältst deine Gemeinde zusammen als Haupt. Und dann haben wir auch noch gelesen von dieser Versöhnung, die du anbietest, die du bewirkt hast, die du ermöglichst, auch heute noch. Es ist möglich, durch dich mit dem Vater, mit dir versöhnt zu sein, sodass uns unsere Schuld vergeben wird. Eine echte Vergebung, sodass wir vor dir stehen dürfen, als hätten wir nie gesündigt. O Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir weiter darüber staunen, dass wir das nicht vergessen und dass du uns auch da, wo wir sind, gebrauchst im Gespräch mit anderen, um das weiterzugeben, dass auch sie staunen. Und wir danken dir dafür, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!